NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Mit diesen Themen bis 12:30. Scheitern mit Ansage, das Hamburger Erzbistum, die Genossenschaft und die Schulen. Ein Kommentar. Mangelnde Haltung und Transparenz. Die Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs in den Kirchen. Außerdem Kirchen unter Druck. Innenminister der Länder verschärfen Bedingungen fürs Kirchenasyl. Und Abschied mit Bier und Bibel. Margot Käßmann geht in den Ruhestand. Im Studio begrüßt sie Michael Hollenbach. In den monatelangen Auseinandersetzungen um die Zukunft katholischer Schulen in Hamburg sind die Würfel offenbar gefallen. Das Erzbistum hatte Anfang des Jahres angekündigt, aufgrund seiner prekären Wirtschaftslage bis zu 8 seiner 21 Schulen in Hamburg schließen zu müssen. Das wollte eine Hamburger Schulgenossenschaft verhindern, die sich für den Erhalt der Schulen stark gemacht hatte. Doch nun haben sich mehrere Bistumsgremien, darunter der Kirchensteuerrat und der Diözesanpastoralrat, gegen eine Zusammenarbeit mit der Initiative ausgesprochen. Das Ende für die katholischen Schulen? Florian Breitmeier kommentiert.
Ein offizielles Wort von Erzbischof Stefan Heese steht noch aus. Aber alles andere als ein Scheitern der Gespräche wäre eine Überraschung. Es wird keine Gewinner geben, dafür viele Verlierer. Zuallererst die Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrer. Aber auch viele Katholiken im Erzbistum werden enttäuscht sein, die ihr Engagement als Ausdruck eines gemeinsamen Kircheseins verstanden haben. Man mag im Generalvikariat und im Bischofshaus ernsthaft über neue Verantwortung und pastorale Räume nachdenken. Aber welche Strahlkraft entwickelt all das, wenn die breite Öffentlichkeit das Gefühl haben muss, dass der Versuch einer institutionellen Öffnung, einer Kooperation, einer Machtteilung am Ende schroff abgelehnt wird? Eine Zusammenstellung von verschiedenen Positionen aus einigen erzbischöflichen Abteilungen über die Schulgenossenschaftsinitiative ist ein Beispiel dafür. Es ist ein entlarvender Text. Hier offenbart sich ein Stil und Duktus, den man vielleicht bei der Bewertung eines erbitterten Gegners erwartet, aber gewiss nicht im Umgang mit Schwestern und Brüdern im Glauben. In dem Papier ist von Tricksereien die Rede, von tückischen und hochgefährlichen Regelungen, von politischer Erpressung und von einer Scheinkooperation, in die das Erzbistum gelockt werden solle und aus der es keine Befreiung gebe. Sicher wird man über die genaue Finanzplanung der Genossenschaftsinitiative diskutieren können, über Haftungsfragen, die organisatorische Verbindlichkeit und auch über das demonstrative Selbstbewusstsein Einzelner gegenüber der Kirche kann gesprochen werden. Jedoch kann man engagierte Gläubige nicht einfach als fachfremde Personen abtun, die über das katholische Schulwesen in Hamburg mitbestimmen wollen. Aber ganz offensichtlich fehlt es im Erzbistum an dem Willen, das Schulprojekt als Chance für die katholische Kirche im Norden zu sehen. Ein Projekt, das Einheit stiften und zusammenführen kann. Natürlich kann ein solches Vorhaben auch scheitern, aber lohnte es nicht den Versuch? Doch das Erzbistum hat nicht nur finanzielle Probleme in Hamburg. In den kommenden Monaten werden den Gläubigen neue bittere Pillen verabreicht. In den Weiten der norddeutschen Diaspora schaut man deshalb nicht nur mit Wohlwollen auf Hamburg. Geld, das dort nicht in teure Schulprojekte gesteckt wird, rettet vielleicht das eine oder andere katholische Freizeitheim außerhalb der Hansestadt. Vielleicht denkt manch einer so. Der Einheit im Erzbistum täte eine solche Haltung aber nicht gut. An diesem Wochenende nun feiert das Erzbistum das 125-jährige Bestehen des Mariendoms in Hamburg. Die heutige Kathedrale war einst eine schlichte Hinterhofkirche, ein Fluchtpunkt des Milieus. Als das Erzbistum 1995 entstand, wurde aus der Kirche ein Dom, ein Anziehungspunkt in der Stadt. Statt für die einstige konfessionelle Enge wollte man lieber für die katholische Weite stehen. Der Weg, den das Erzbistum Hamburg mit Blick auf die Hamburger Schulgenossenschaft aller Voraussicht nach aber einschlägt, weist in eine andere Richtung. Anstatt Mut, Offenheit, Risikobereitschaft zu zeigen, zieht man sich im übertragenen Sinn lieber auf den vertrauten Kirchhof zurück und pflegt im schlimmsten Fall einen Sakristeikatholizismus, der einer institutionellen Identitätspflege genügen mag, aber keine dialogischen Aufbrüche in eine moderne Stadtgesellschaft ermöglicht. Es muss nicht so kommen, keine Frage, aber derzeit wirkt vieles seltsam armselig im Erzbistum.
Ein Kommentar von Florian Breitmeier. In Berlin fand in dieser Woche das dritte öffentliche Hearing der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs statt. Diesmal ging es um die Kirchen. Ein Hearing, bei dem Betroffene und Wissenschaftler sehr deutlich aufzeigten, woran es in den Kirchen auch bei der Aufarbeitung hapert. Zu den Teilnehmenden gehörte Hamburgs Bischöfin Kirsten Fehrs. Sie zeigte sich im Gespräch mit NDR Info tief bewegt von der offenen Aussprache in Berlin.
Dieses Hearing löst in mir Scham aus, auch Zorn, also auch auf die eigene Institution, muss ich ehrlich sagen. Weil das, was hier berichtet wird, ist natürlich überhaupt nicht tolerabel. Das sind Leidensgeschichten, wo dem erlittenen Trauma nochmal zugefügt wird, dass eben nicht adäquat aufgearbeitet die Menschen angehört wurden, dass es Empathie gefehlt hat. Also das sind alles Beschreibungen, die uns als Kirche deutlich herausfordern, an mehreren Stellen nochmal intensiver unsere Bemühungen einzusetzen.
Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs. In vorangegangenen Veranstaltungen hatte sich die unabhängige Kommission mit dem sexuellen Missbrauch in der Familie und in Heimen der DDR befasst. Carmen Gräf fasst die aktuelle Diskussion über das Kirchenhearing zusammen.
Deutliche Worte, Empörung, Wut, Tränen, betroffenes Schweigen, aber auch Mut und Zuspruch bestimmten die Atmosphäre. Die Kommissionsvorsitzende Sabine Andresen, vom Bundestag berufen, kritisierte die Kirchen für ihren Umgang mit den Missbrauchsfällen. Zwar habe sich bei der Prävention einiges getan, doch das allein reiche nicht.
Bilanzierend möchte ich sagen, es ist gut, dass Kirchenvertreterinnen und Vertreter heute da waren. Aber wir sehen, dass ihre Verantwortung für die Aufarbeitung struktureller Defizite sie noch nicht erfüllen. Und es muss ein echtes Interesse geben, die Taten auch zu verstehen und zu verstehen, wie es zu Missbrauch kommen konnte und wie es zur Vertuschung kommen konnte. Und die dritte Baustelle ist der Umgang mit den Betroffenen.
Gerade daran scheint es aber gewaltig zu hapern. Viele Betroffene warteten nach eigener Aussage oft monatelang, bis sie eine Antwort bekamen. Sie erfuhren nicht, von welchen kirchlichen Stellen und auf welche Weise ihr Fall verhandelt wurde. Katharina S. zum Beispiel, die von einem Pfarrer der Evangelischen Landeskirche Hannover über Jahre hinweg missbraucht worden ist. Sie möchte weder ihren richtigen Namen noch ihre Stimme im Radio hören.
Meine Enttäuschung war, dass mir im ersten Gespräch ein Vorschlag gemacht wurde. Ja, wir können das aufarbeiten. Ich weiß nur nicht, ob wir ihre Anonymität wahren können. Dann habe ich mir überlegt, will ich meine Anonymität aufgeben? Und ich habe gesagt, unter bestimmten Umständen schon. Und es ist nie wieder etwas gekommen. Mir wurde auch zugesagt, dass es Akteneinsicht gäbe. Und ich musste 2-mal per E-Mail nachfragen, bis mir mitgeteilt wurde, dass es keinen Eintrag in der Akte gibt.
In der Personalakte jenes Pfarrers, der laut der Zeugin auch noch andere Mädchen missbraucht haben soll. 22 Missbrauchsfälle der evangelischen und etwa doppelt so viele der katholischen Kirche hat die Kommission bearbeitet. Zum dritten öffentlichen Hearing hatte sie auch Stefan Ackermann eingeladen, den Missbrauchsbeauftragten der Deutschen Bischofskonferenz und Bischof von Trier. Er findet, die katholische Kirche müsse aus ihren bisherigen Fehlern lernen.
Das heißt eben ja auch Mechanismen der Transparenz, der Kontrolle zu etablieren, was wir ja auch in den letzten Jahren schon getan haben, und zugleich natürlich auch Kinder und Jugendliche zu ermutigen, sich zu melden, die zu stärken, damit sie den Mut haben, auch Dinge, wo sie sagen, das ist mir unangenehm, das kommt mir komisch vor und ich erzähle das, dass sie den Mut haben, das auch zu tun.
Für mehr Transparenz will auch die evangelische Kirche in Deutschland sorgen. Ihre Vertreterin beim Hearing und Bischöfin der Nordkirche Kirsten Fehrs fordert:
unabhängige Ansprechstellen, niedrigschwelliger, auch Informationen so zu liefern, dass die Leute sich melden. Und ich kann es an dieser Stelle nur appellieren, bitte melden Sie sich. Auch bei den Präventionsbeauftragten, wenn es denn eine andere Stelle nicht gibt.
Wut und Empörung der Opfer konnten solche Stellungnahmen der Kirchenleute kaum lindern. Bis heute schützten immer noch viele kirchlichen Strukturen die Täter und nicht die Opfer, kritisiert Matthias Katsch, Mitglied des Betroffenenrates beim unabhängigen Beauftragten.
Wir haben auch in unseren eigenen Studien gefunden, dass das frühe Beichten der Kinder im Zusammenhang mit der Erstkommunion tatsächlich ein Einfallstor sein kann für Täterstrategien.
Deswegen empfiehlt er der katholischen Kirche, die Einzelbeichten für 8- bis 10-jährige Kinder abzuschaffen und durch Bußgottesdienste zu ersetzen.
Und auf der anderen Seite ist die Beichte oft benutzt worden als Instrument der Vertuschung, der Verdeckung. Das heißt, wenn der Täter sich gegenüber einem kirchlichen Oberen geäußert oder eingelassen hat, dann wurde mit Hinweis auf das Beichtgeheimnis eben nicht agiert, der Täter geschützt und das Wissen vor den Behörden zum Beispiel auch verheimlicht. Auch damit muss Schluss sein.
Die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der Kirche habe erst begonnen, sagte Matthias Katsch. Bisher habe die Kirche nur auf öffentlichen Druck reagiert und nicht von sich aus. Das müsse sich ändern.
Ein Beitrag von Carmen Gräf. Und damit zu den Meldungen in Blickpunkt Diesseits, dem Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info.
Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, fordert die Europäische Union zur Rückgabe ihres Friedensnobelpreises auf. Der aktuelle Umgang Europas mit Flüchtlingen und dem Migrationsthema entspreche überhaupt nicht dem, was zu erwarten sei von einer Wertegemeinschaft, die sich den Menschenrechten verpflichtet fühle. Was hier aufgeführt werde, sei eine Schande für Europa, so Rekowski, der auch Vorsitzender der Kammer für Migration und Integration der Evangelischen Kirche in Deutschland ist. Die Europäische Union hatte 2012 den Nobelpreis für ihren Beitrag für Frieden, Demokratie, Versöhnung und Menschenrechte erhalten. Auch Caritas-Präsident Peter Neher hat vor einer strengen Sicherung der EU-Außengrenzen gewarnt. Schließe man die Grenzen Europas, verlagerten sich lediglich die Fluchtrouten, erklärte Neher während des EU-Gipfels in Brüssel. Die aktuellen Abschottungstendenzen in der europäischen Flüchtlingspolitik beförderten auf fatale Art und Weise jene Globalisierung der Gleichgültigkeit, die Papst Franziskus schon vor Jahren beklagt habe, so der Caritas-Präsident. Die katholische Deutsche Bischofskonferenz hat im Streit über die Öffnung der Eucharistie für evangelische Ehepartner eine Kompromisslösung präsentiert. Die pastorale Handreichung zu konfessionsverbindenden Ehen und gemeinsamer Teilnahme an der Eucharistie soll nun nicht als Dokument der Bischofskonferenz erscheinen, da es auch um eine weltkirchliche Dimension gehe, teilte die Bischofskonferenz in Bonn mit. Stattdessen soll der Text als Orientierungshilfe in der Verantwortung der einzelnen Bischöfe liegen. In ihrer Mitteilung betonen die Bischöfe, sie fühlten sich verpflichtet, auf dem Weg eines ökumenischen Miteinanders mutig voranzuschreiten. Das im Februar mit 3/4 Mehrheit verabschiedete Papier betont, evangelische Ehepartner könnten im Einzelfall und unter bestimmten Voraussetzungen die Kommunion empfangen. Die Evangelische Kirche in Deutschland begrüßt die Veröffentlichung. Sie sehe darin eine Fortsetzung des ökumenischen Geistes aus dem Reformationsjahr 2017. Mit der Übertragung der Verantwortung auf den Ortsbischof habe die Bischofskonferenz einen Weg gefunden, wie sie die weithin etablierte Realität an der Basis aus dem Licht der Unrechtmäßigkeit holen könne. Dieser kleine Schritt in der Ökumene sei ein großer Schritt für die katholische Kirche, heißt es in der Erklärung der EKD. Zugleich sei aber noch zu beachten, dass Katholiken umgekehrt von ihrer Kirche nicht erlaubt werde, am evangelischen Abendmahl teilzunehmen. Die bundesweit erste christlich-muslimische Kita Abrahams Kinder eröffnet am 1. August im niedersächsischen Gifhorn. Die Gruppe für 1- bis 6-Jährige sei mit 18 Anmeldungen bereits voll belegt, sagte der Vorsitzende des Trägerkomitees Martin Wrassmann. Hauptbetreiber sind die katholische Kirchengemeinde St. Altfried, die evangelische Dachstiftung Diakonie sowie die deutsch-türkische Moscheegemeinde DITIB. Laut Wrassmann soll die Einrichtung zur Begegnung der beiden Kulturen beitragen. Unter den jetzigen Anmeldungen sei das Verhältnis von Christen und Muslimen in etwa ausgeglichen. Auch Konfessionslose würden aufgenommen. Das Essen in der Einrichtung soll halal zertifiziert sein. Nebenbei soll eine starke Elternarbeit etabliert werden, um auch unter Erwachsenen den Austausch zu fördern. In Osnabrück gibt es bereits eine jüdisch-christliche Kita sowie eine Drei-Religionen-Schule.
Soweit die Meldungen. Sozusagen im Schatten des Asylstreits zwischen CDU und CSU haben die Innenminister der Länder einen Beschluss gefasst, der dem Kirchenasyl das Wasser abgraben könnte. Die meisten Geflüchteten im Kirchenasyl sind sogenannte Dublin-Fälle. Das heißt, ihnen droht die Abschiebung in jenes europäische Land, wo sie zuerst registriert wurden. Bislang war es so, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge das Asylverfahren übernommen hat, wenn diese Geflüchteten nach einem halben Jahr noch in Deutschland waren. Nun haben die Innenminister diese Frist für das Kirchenasyl auf 18 Monate ausgedehnt. Das bedeutet, dass künftig Kirchenasylflüchtlinge nach dem Dublin-Verfahren, und das sind mehr als 90% aller Fälle, bis zu 1,5 Jahre in einer Kirchengemeinde ausharren müssen, wenn sie nicht in das Erstaufnahmeland abgeschoben werden wollen. Thomas Uhlen ist Landessekretär der Caritas in Niedersachsen.
Wenn diese Frist jetzt verlängert wird um ein weiteres Jahr, schreckt das natürlich Kirchengemeinden ab, weil die komplette Unterkunft und Verpflegung durch die Kirchengemeinde, durch die Ehrenamtlichen dann in der Zeit geleistet werden muss und natürlich auch in dieser Zeit die Flüchtlinge das Kirchenasyl nicht verlassen dürfen. Dann werden einige Kirchengemeinden nochmal ins Grübeln kommen und sagen, das können wir nicht leisten.
Dass die Innenminister der Bundesländer nun den Druck erhöht haben, begründet Volker Brengelmann, zuständig für Kirchenasyl im niedersächsischen Innenministerium, so.
Das liegt daran, dass wir feststellen müssen, dass das Kirchenasyl in vielen Fällen nicht mehr nach dem ursprünglichen Geist gewährt wird, sondern dass es in vielen Fällen darum geht, dass man die Überstellungsfrist einfach überschreitet, damit die Person im nationalen Verfahren in Deutschland bearbeitet wird. Das widerspricht aber im Prinzip dem ursprünglichen Ansatz.
Der Vorwurf, die Kirchengemeinden würden auf Zeit spielen, damit die Geflüchteten nach einem halben Jahr zunächst weiterhin in Deutschland bleiben können. Mit der Zahl der Geflüchteten in Deutschland ist auch die Zahl der Kirchenasylfälle stark gestiegen. In Niedersachsen sind aktuell 67 Menschen im Kirchenasyl, in Schleswig-Holstein 80. Dietlind Jochims, Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche, wehrt sich gegen Pauschalisierungen.
Ich würde von daher ungern über Zahlen insgesamt diskutieren. Ich möchte über die Einzelfälle diskutieren und wie man da zu Lösungen kommt.
Die Hamburger Pastorin betont die Kooperationsbereitschaft der Gemeinden.
Jedes Kirchenasyl wird den zuständigen Behörden bekannt gegeben und insofern wissen die Behörden immer Bescheid.
Die Kirchengemeinden schicken dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in der Regel ein Dossier mit dem konkreten Härtefall. Doch das Bundesamt teilt in 9 von 10 Fällen nicht die Einschätzung der Kirche. Die meist ablehnende Haltung des BAMF kann Benedikt Hülsmann nicht nachvollziehen. Der Benediktinerpater hat in seinem Kloster Nützschau bei Lübeck Geflüchtete im Kirchenasyl.
Wenn ich an die eritreischen Frauen denke, die geflohen sind, durch Libyen gekommen sind, die Tod erlebt haben, die Missbrauch erlebt haben, die in Italien auf der Straße standen, wenn die dann wieder abgeschoben werden sollen, dann wissen sie, sie gehen in der Regel in die Obdachlosigkeit, weil Italien das nicht schaffen kann. Das ist ein riesenmenschliches Schicksal, was dahinter steckt.
Doch der Druck der Politik auf das Kirchenasyl wächst. Das liege auch an den Anfragen in verschiedenen Parlamenten durch die AfD, die das Kirchenasyl grundsätzlich ablehnt. Der Gegenwind komme aber nicht nur von den Rechtspopulisten, sagt Caritasmann Thomas Uhlen.
Man will hier jetzt Härte zeigen. Man folgt hier auch einer Argumentationskette, die leider mittlerweile nicht nur von der AfD immer vorgeschoben wird, die mit Begrifflichkeiten wie Flüchtlingsindustrie oder eben auch gerade die Kirchen angreift. Der politische Druck wächst natürlich. Die Rhetorik wird auch in Deutschland immer schärfer. Wenn aus Bayern Vokabeln wie Flüchtlingstourismus genannt werden, dann ist das auch eine Verrohung, ist das eine Verunglimpfung auch von den Personen, die auf Gefahr ihres Leib und Lebens diesen Weg in Sicherheit, diesen Weg in Frieden gesucht haben.
Geflüchtete künftig notfalls für 18 Monate aufzunehmen, wird für viele Kirchengemeinden eine große Herausforderung. Das wissen auch Dietlind Jochims von der Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche und Benediktinerpater Benedikt Hülsmann.
Aber es kann nicht sein, dass Christen sagen, das ist nicht unsere Aufgabe. Das geht gar nicht. Denn wenn ich jetzt wirklich das Wort Gottes nehme, also ich war fremd, ich war obdachlos, der hat mir Obdach gegeben, dann ist das zutiefst eine christliche Aufgabe und vor der darf ich nicht fliehen.
Das ist kein Recht, dass sich Kirchen rausnehmen. Das ist das Folgen einer Gewissensentscheidung. Das Gewissen stellt sich vor bestimmte Ausprägungen des Rechts. Und ein Rechtsstaat ist ja nicht ein Rechtsstaat dadurch, dass er Recht hat, sondern dadurch, dass er anfechtbar ist und sich anfragen und hinterfragen lässt.
Die Politik und das Kirchenasyl. Und nun kommen wir zu einer Frau, die sich immer wieder auch für die Möglichkeiten eines Kirchenasyls stark gemacht hat. Margot Käßmann, die 60-jährige frühere EKD-Ratsvorsitzende, geht in den Ruhestand und hat sich gestern mit einem Gottesdienst und einem Fest rund um die hannoversche Marktkirche aus Amt und Würden verabschiedet. Jan Ehlert war dabei.
Ein Volksfest mit Kirchentagsstimmung, das hatte sich Margot Käßmann für ihren Abschiedsgottesdienst gewünscht. Und so wurde nicht nur in der Marktkirche gefeiert, sondern auch auf dem Platz davor. Bei strahlendem Sonnenschein hatten sich dort rund 100 Menschen versammelt, um zwischen Bierständen und Bratwurstbuden von der ehemaligen hannoverschen Landesbischöfin Abschied zu nehmen.
Ihr ganzes Wesen, ihre Art und diese Gradlinigkeit, das ist eigentlich das Tollste an dieser Frau, muss ich sagen.
Ja, dass sie konsequent ist und dass sie ehrlich ist und vor allen Dingen, dass sie auch zu den kleinen Leuten spricht.
Ich weiß von ihr diesen Satz, man kann nicht tiefer fallen als Gottes Hand. Und das verbindet sich für mich mit ihr als jemand, die auch schwere Zeiten auffangen kann und daraus Stärke gewinnen kann. Und das finde ich sehr beeindruckend.
Dass der Weg dir glückt, du beflügelt gehst, dazu segne dich Gott.
In der Kirche gestalteten viele Weggefährten, wie der Komponist Fritz Baltruweit, den Gottesdienst. Geleitet wurde dieser von Käßmanns Nachfolger, Landesbischof Ralf Meister, der Käßmanns großes Engagement für die evangelische Kirche würdigte.
Wir hatten das große Geschenk als hannoversche Landeskirche. Eine Frau mit einem außerordentlichen Charisma vor fast 20 Jahren als Landesbischöfin zu bekommen. Eine Frau, die diese Landeskirche ins 21. Jahrhundert gebracht hat.
Dass dieser Weg kein leichter war, auch daran erinnerte Landesbischof Meister. Als Frau und dazu noch als Mutter von 4 Kindern habe sich Käßmann viele Freiräume innerhalb der Kirche erst erkämpfen müssen. Mit ihrem Mut und ihrem Charme habe sie aber viele überzeugt. Und so war sie nicht nur die erste Landesbischöfin der hannoverschen Landeskirche, sondern auch die erste Frau an der Spitze des Rates der evangelischen Kirche in Deutschland. Seid getrost und unverzagt, lautete denn auch das Motto der Predigt, die Margot Käßmann zum Abschied hielt. Darin erzählte sie von der Sehnsucht nach dem gelobten Land. Für Mose in der Bibel, für Martin Luther King in Amerika, aber auch für Menschen, die heute versuchen, nach Europa zu kommen. Gewohnt politisch übte sie so auch noch einmal scharfe Kritik an der aktuellen Flüchtlingspolitik.
Wegen solcher Freiheitsbilder macht sich ein junger Mann aus dem Senegal auf den Weg nach Europa, weil er hofft, trotz aller Gefahren, da eine Zukunft zu finden, in Frieden, in Freiheit. Da ist Europa für ihn das gelobte Land. Christen bäumen sich dagegen auf, dass heute so viele Menschen nur noch Schreckensbilder malen und damit Wahlen gewinnen wollen, weil sie Bedrohungsszenarien in die Welt setzen.
Dafür aber brauche es Menschen, die sich einsetzen, die bereit sind, die Stimme zu erheben und gegebenenfalls auch anzuecken, forderte Käßmann.
Es gibt Rückschläge. Haltet das aus. Stellt euch in eine Reihe mit unseren Vätern und Müttern des Glaubens und gebt die Hoffnung nicht auf, dass die Welt besser werden kann. Wir brauchen Weltverbesserer, auch wenn das für manche ein Schimpfwort ist.
Botschaften, die in der Marktkirche und davor gut ankamen. Nach dem Ende ihrer Predigt gab es langanhaltenden Applaus. Es war vorerst ihr letzter Auftritt in einer Kirche. Mit dem 1. Juli beginnt nun für Margot Käßmann der Ruhestand. Die nächsten Monate hat sie sich bewusst freigehalten, um ihr Leben neu zu ordnen, mehr Zeit für die Familie zu haben. Als Buchautorin will sie sich aber weiter zu Wort melden. Das nächste Buch ist bereits so gut wie fertig. Es geht um das Älterwerden und um den Ruhestand. Und der Titel verrät, wie sehr sie sich auf diese Zeit freut. Das Buch heißt »Schöne Aussichten«.
Jan Ehlert über die Verabschiedung von Margot Käßmann in den Ruhestand. Soweit Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info. Im Studio wünscht Ihnen Michael Hollenbach noch einen schönen Sonntag.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.